Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hauptsache raus, dem neuen Podcast des Outdoor-Magazins. Ihr könnt es euch sicher schon denken, an dieser Stelle wird es ab sofort um Wandern, Paddeln und Radfahren gehen, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch heute durchs Programm. Unser erstes Thema lautet: Kaufst du noch oder wanderst du schon? Von Stadtpark-Alpinisten und Arktis-Durchquerern. Uns geht's heute um die Frage, wie viel Ausrüstung braucht der Mensch? Rede und Antwort steht heute Frank Wacker. Er ist seit vielen Jahren Redakteur des Outdoor-Magazins und testet dort leidenschaftlich gerne Ausrüstung aller Art. Frank, überall sieht man Daunen und drei Lagen Funktionsjacken in der U-Bahn, auf den Straßen, in den Geschäften. Das war vor 20 Jahren so noch nicht denkbar.
Hast schon recht, was vor 20 Jahren trugen wirklich nur ambitionierte Trekker und Wanderer Outdoor-Ausrüstung. Kam aber tatsächlich der Punkt, dass auch Leute, die nur gelegentlich rausgehen, gemerkt haben, dass die Sachen sehr, sehr komfortabel sind und dass natürlich eine Regenjacke durchaus auch im Alltag ihre Vorteile bietet, wenn ich beim Spaziergang oder bei der Gassi-Runde mit dem Hund eben auch trocken bleibe.
Der sogenannte Mehrwert kommt da natürlich zum Tragen. Wenn ich irgendwie einen großen Betrag von über 300 Euro für meine Regenjacke ausgebe und sie auch als Windschutz funktionieren kann, dann setze ich die natürlich so oft es geht auch ein. Ist das was, was dem Material gut tut, oder würdest du sagen, es ist eher etwas, mit dem man dosiert und vorsichtig umgehen soll, so eine Regenjacke?
Es kommt drauf an. Wenn ich jetzt die Ultraleichtjacke kaufe aus hauchdünnen Materialien, die sollte ich im Alltag nicht anziehen, weil da schaffe ich es, dass ich sie innerhalb von wenigen Wochen unter Umständen schon ruiniere. Wenn ich mir eine sehr robuste Jacke kaufe, die dann tatsächlich auch dafür gedacht ist, wochenlang durch die Wildnis zu wandern, die kann ich auch bedenkenlos im Alltag anziehen.
Woran erkenne ich die verschiedenen Typen? Also wenn ich jetzt als Kunde in ein Outdoor-Geschäft gehe und sage, ich kaufe mir jetzt ein richtig hochwertiges Bekleidungsteil, dann gehe ich ja eigentlich davon aus, dass die auch für den besagten Einsatzzweck in Wildnis und Dauereinsatz geeignet sein könnte.
Ja, wir haben in den letzten Jahren eine Spezialisierung erlebt. Es gibt halt Leute, die wirklich mit sehr, sehr wenig Ausrüstung unterwegs sein möchten. Das nennt sich dann Fast Hiking. Die können dann sehr lange Distanzen zurücklegen, weil sie halt nicht viel schleppen müssen. Die Sachen sind aber wirklich ganz speziell für diesen Einsatzbereich gedacht und nicht alltagstauglich, auch nicht dafür gedacht, dass man sich zum Beispiel in Nordschweden zwei Wochen lang durchs Gestrüpp schlägt. Grundsätzlich merkt man das schon, wenn man die Jacke in die Hand nimmt. Also wenn es dicke, zähe Materialien sind, die sind in der Regel natürlich deutlich strapazierfähiger wie so ein hauchfeines Material. Es gibt ja noch unterschiedliche Konstruktionen. Am robustesten sind in der Regel sogenannte Dreilagenjacken. Da habe ich den Außenstoff, den jeder sieht. Ich habe einen Futterstoff und dazwischen liegt die Membran und alle drei Schichten werden zusammengeklebt. Und durch dieses Zusammenkleben verstärken sie sich natürlich gegenseitig. Die heißen Dreilagenlaminaten. Dann sind die Leute auf die Idee gekommen, man könnte ja das Futter innen weglassen, um Gewicht zu sparen. Man bringt dann einfach innen nur eine hauchdünne Beschichtung auf, damit es sich auf der Haut klebt. Also diesen Effekt von früher mit den billigen Regenjacken, die sie auf der Haut geklebt haben, den gibt es dann nimmer. Also bei mir war es als Kind zum Beispiel so, diese Regenjacke, die habe ich gehasst. Ich bin lieber im T-Shirt durch den Regen gelaufen, habe meine Mutter zur Verzweiflung gebracht, weil ich es einfach so eklig fand, wie das Zeug da auf der Haut geklebt hat. Das gibt es heute eben nicht mehr. Aber diese zweieinhalb Lagenjacken, die sind wirklich nur dafür gedacht, dass man sie im Rucksack hat. Und wenn es dann doch mal überraschend regnet, dass ich sie dann ausziehe. Vorteil ist als kleine Packmaß, geringes Gewicht, die fallen einfach nicht zur Last, wenn man sie mitnimmt. Und viele Leute greifen gerade für den Alltag auch zu Zweilagenjacken, die erkennt man daran, dass im Prinzip in der Jacke noch ein loses Futter drin hängt, aber auch da gilt im Prinzip, je fester und stabiler sich das Material anfühlt, desto langlebiger ist die Jacke.
Das sind dann aber nicht die extremen Spezialistenjacken ultraleicht oder sind die damit identisch, dass ein Zwei-Lagen-Material auch automatisch leichter und atmungsaktiver ist?
Nee, also Zwei-Lagen-Materialien sind tatsächlich in der Regel schwerer, weil du ja im Prinzip zusätzlich noch eine Stoffbahn hast, das Futter, das in der Jacke halt drin hängt. Die sind auch vom Packmaß her voluminöser. Viele Leute greifen halt zu Zwei-Lagen-Jacken, weil es sich durch das Futter noch mehr nach Jacke anfühlt, als die Drei-Lagen-Jacken, die halt wirklich mehr aus dem Expeditionsbereich und ambitionierten Treckenbereich kommen. Aber grundsätzlich, also ob man sich jetzt für eine Zwei-Lagen-Jacke oder für eine Drei-Lagen-Jacke entscheidet, das spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde grundsätzlich empfehlen, einmal sich im Fachhandel beraten zu lassen und natürlich sich an unseren Tests zu orientieren. Das hört sich jetzt zwar nach Eigenwerbung an, aber es ist tatsächlich so, man erkennt es oft nicht auf den ersten Blick, ob die wie robust die Jacke ist, was wir halt testen. Man erkennt auch nicht, ob die wirklich langfristig Regen abhält, weil das Problem ist, die Materialien sind zwar in der Regel dicht, aber die Kunst, die besteht halt darin, dass du die unterschiedlichen Materialbahnen so zusammennähst, dass es dann auch dicht hält. Und das ist oft das Problem, dass über Reißverschlüsse Wasser reinläuft, von der Kapuze das Wasser reinläuft. Ich habe vor einem Jahr war ich auf einer Testtour, da war es dann nach 2 Stunden so, dass meine komplette Shorts, die waren im Prinzip durchnässt, weil über einen Taschenreißverschluss das Wasser in die Jacke reingelaufen ist. Und es war ein sehr, sehr kühler Tag. Ich musste dann sogar mehr oder weniger, habe mich dann entschieden, das Zelt ein paar Stunden früher aufzubauen, weil ich einfach so nass war. Und ich habe die Jacke vorher angeguckt. Ich habe es aber nicht gesehen.
Okay. Stichwort Trekkingtour. Was hattest du auf deiner ersten Trekkingtour dabei? Das ist wahrscheinlich lang her.
Das ist lang, lang her. Das war in den 80er Jahren in Kanada. Da war ich als Schüler dort und wollte natürlich die Möglichkeit gleich nutzen, rauszugehen. Und da hatte ich alte Armeehosen aus Baumwolle an. Ich hatte mir da schon eine Membranjacke gekauft. Also ich hatte da noch nie davon gehört, dass es was Wasserdichtes, Atmungsaktives gibt. Hat sich aber natürlich super angehört, weil ich ja diese Klebeerfahrung von der Billigregenjacke aus meiner Kindheit hatte. Und war natürlich dann stolz wie Hulle und dann hat es erst mal geregnet und nach 20 Minuten habe ich plötzlich gemerkt, wie ich in dem Ding auch solch nass wird. Hatten sie vergessen, die Nähte abzutapen. Das wusste man am Anfang bei der Verarbeitung von dem Material noch gar nicht so im Prinzip, dass man halt auch die Nähte abkleben muss, weil es über die ja mit der Zeit dann reinläuft.
Okay,
gut. War dann ziemlich frustig.
Das ist mittlerweile wahrscheinlich Standard.
Ja. Das ist heute Standard, genau, aber in dem Abkleben der Nähte, da liegt auch die große Kunst. Das kriege ich nur hin, wenn ich einen wirklich guten Produzenten habe, wenn ich den Leuten Zeit gebe, das ordentlich zu machen. Bei vielen Billigjacken, da merkt man dann, dass sich die Tapes relativ schnell lösen. Da kann es sein, also im Verlauf von einem Test, da waschen wir die Jacken 10-mal und manchmal ist es zum Teil wirklich so, man holt nach der 10. Wäsche, holt man die Jacke aus der Waschmaschine. Und dann noch so ein Bündel mit diesen Nahtbändern.
10-mal nacheinander oder 10-mal in einem längeren Zeitraum? Weil 10-mal erscheint einem ja jetzt erstmal nicht oft, wenn man davon ausgeht, dass man für eine Regenjacke viel Geld ausgibt, denkt man ja, die hält auch 3-4 Jahre mindestens. Und in der Zeit würde man sie ja wahrscheinlich auch öfter als 10-mal waschen, wenn man viel damit unterwegs ist.
Also diese 10 Wäschen, die wir direkt hintereinander machen, damit erreichen wir Verschiedenes. Zum einen mal ist es so, wenn Nähte schlecht verarbeitet sind, dann lösen die sich nach diesen 10 Wäschen, nicht früher, nicht später. Zum anderen zeigt sich aber bei diesen 10 Wäschen auch, da simulieren wir das einfach, wenn man monatelang mit der Jacke unterwegs ist. Da geht es gar nicht nur darum im Prinzip, dass man das Waschen zu Hause simuliert, sondern im Prinzip das, was passiert, wenn man die Jacke halt lang am Stück trägt.
Und bei einem Urlaub in Kanada oder einer Expedition wirst du ja sicherlich nicht nur eine Hose und eine Jacke dabei gehabt haben. Hast du abgefahrenes Outdoor-Equipment wie Klappsäge und eine spezielle Angelausrüstung, um dich durch die Wildnis zu schlagen? Oder ging es da eher um eine Tour, die ein bisschen hattest du ein Zelt dabei?
Also Wir hatten ein Zelt dabei, war auch eine relativ günstige Kuppel von meinen Kumpels dort, wo es dann auch sehr, sehr viel Kondenswasser gab.
Ja.
Man hat dann auch noch eine Axt dabei, würde ich mittlerweile eher weniger mitnehmen, weil das Ding ist einfach bleischwer und man braucht es doch relativ selten, wenn man einfach nur mit Zelt durch die Gegend zieht, aber hatte halt irgendwie so dieses Abenteuer-Flair.
Aber ihr wart in der Wildnis unterwegs.
Wir waren in der
Wildnis, ihr habt unter freiem Himmel geschlafen.
Wir haben unter freiem Himmel, geschlafen. Ich habe mir für die erste Nacht sogar so ein aus Reisig im Prinzip meinen Unterstand gebaut. Hatte dann über Nacht geschneit und am nächsten Morgen waren lauter Fußspuren um meinen Übernachtungsplatz. Dann meinten meine Kumpels, ja, das seien Wolfsspuren.
Okay.
Dann habe ich mich für die nächsten Nächte entschieden, dass ich dann doch lieber im Zelt übernachte.
Was gegen den Wolf wahrscheinlich im Ernstfall nicht schützen würde, aber zumindest eine Distanz schafft.
Nein, wir haben ja gerade in Deutschland auch die Diskussion mit dem Wolf und es ist de facto so, also ich habe nichts mitgekriegt, dass da Wölfe um mich rumgelaufen sind.
Wahrscheinlich war es
ein Bär. Nee, die waren Wölfe. Bärenspuren sind größer. Ja. Und es ist de facto so, also die haben eigentlich, die tun uns Menschen nichts.
Mhm. Ja.
Ja. Genau. Aber zurück zur Ausrüstung. Ich hatte da noch einen günstigen Außengestellrucksack dabei. Und ja, das war echt Mist, weil der hat überall gedrückt, wehgetan. Und da habe ich gedacht, also das kann es eigentlich nicht sein. Und das war auch so ein Funke, wo ich dann gemerkt habe, ich will was Besseres. Und dann habe ich auf die Suche nach einem besseren Rucksack gemacht. Das war ein Riesenunterschied. Und dann dachte ich, ja, aber vielleicht geht ja noch mehr. Und war dann tatsächlich so, dass im Prinzip mit dem nächsten Schritt der Tragekomfort noch besser wurde. Und das merke ich die ganze Zeit beim Testen, dass doch immer wieder noch was geht.
Es geht und immer noch was.
Das mit besserer Ausrüstung, das Draußensein, einfach noch mehr Spaß macht.
Was würdest du jetzt sagen, zurück zum Stadtpark-Alpinisten, den man ja so ein bisschen vorm inneren Auge auch sieht, wie würdest du den anziehen? Der hat eine Regenjacke an, Rucksack, welcher Größe bräuchte man, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Tagestour in den Alpen machen? Wie viel Rucksack brauche ich da?
Also für eine Tagestour reicht in der Regel ein 30-Liter-Modell. Da kriege ich alles unter, was ich brauche. Angefangen vom Festbar, Trinken, Regenjacke, vielleicht noch Regenhose und ein leichtes Vlies oder eine leichte Daunenjacke als Isolationsschutz, Erste-Hilfe-Set. Und die müssen auch gar nicht so teuer sein. Also da merken wir immer wieder, dass wir zum Teil auch Modelle für 60, 70 Euro haben, die schon ganz hervorragend funktionieren.
Bei mir klingelt immer automatisch das Schweizer Taschenmesser oder ein Leatherman-Tool dann an und ich denke mir, braucht man das eigentlich wirklich oder braucht man es nur dann, wenn man es nicht dabei hat? Ist ein kleines Klappmesser auf jeden Fall sinnvoll, wenn man in die Berge geht oder wird das überbewertet?
Also Schweizer Messer nehme ich auf jede Tour mit, weil ich einfach finde, da stecken so viele Funktionen in einem Kompaktpaket. Ist super, ich habe ein Messer. Wenn ich gucke, ich habe halt ein Modell mit Schere und Feile, dann kann ich mir auch mal einen abgerissenen Nagel abschneiden oder wenn doch irgendwie mal ein Knopf von der Hose weggeht, dann kann ich einen Faden damit abschneiden. Der Kollege, der nimmt zum Beispiel lieben gern seine Flasche Wein mit auf Tour, der achtet natürlich dann drauf, dass sein Schweizer Messer auch noch einen Korkenzieher hat.
Okay, ja klar.
Also da steckt einfach so viel drin. Das haben die Schweizer damals schon genial erfunden. Tool ist Geschmackssache. Auf normalen Wanderungen nehme ich es nicht mit. Wenn ich jetzt im Winter mit Schneeschuhen unterwegs bin oder mal eine Skitour mache, da habe ich es dabei, weil da einfach mehr Metall kaputt gehen kann.
Ja, genau, als bei einer klassischen Metallthema, ja, wofür man also die Zange dann auch gebrauchen könnte. Genau,
ich finde es immer wichtig, sich zu überlegen, im Prinzip, was mache ich, was könnte eventuell schiefgehen in Anführungszeichen und in Anbetracht dessen wähle ich dann meine Ausrüstung aus.
Das heißt, du hast keine festgelegte Packliste, die für alles funktioniert. Du passt das immer an eine entsprechende Umgebung und an eine zu gehende Tour dann an.
Genau, wir haben da unterschiedliche Module. Die kann man sogar auch bei uns im Netz runterladen, unsere Packlisten. Und dann kann man je nach Tour, was man machen möchte, kann man seine Ausrüstung anhand von der Packliste zusammenstellen.
Schuhe, du hast gerade Schneeschuhe angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was muss ich denn für einen guten Wanderschuh ausgeben? Und woran erkenne ich den? Brauche ich immer einen knöchelhohen Schuh? Oder man sieht ja auch Leute unbedarft in Flipflops auf über 1000 Meter hohe Berge steigen. Was würdest du als Minimalausstattung da empfehlen? Es gibt ja auch so Sohlenhärten. Wie sind die abgestuft?
Also grundsätzlich zum Thema Schuh. Ein guter Schuh ist eigentlich das Wichtigste, was man mitnehmen sollte. Also wenn sich jetzt jemand entscheiden sollte, ich fange mit dem Wandern an, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man einen guten Schuh nimmt. Weil es dann zum Teil, wenn es feucht ist, rutschig ist, man kann doch einfach mal ganz schnell ausrutschen und wenn man dann im Prinzip, dann ist halt doch mal schnell der Knöchel verknackst. Und das wäre ja schade. Bei Schuhen stellen wir tatsächlich fest, dass es sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr günstige, gute Modelle zu bekommen, weil die Schuhfertigung einfach extrem aufwendig und kompliziert ist. Und Anfängern würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Modell zu nehmen, das über den Knöchel geht. Einfach, dass man da noch guten Knöchelhalt hat. Und sie sollten auf jeden Fall in Fachhandel gehen und sich dort beraten lassen und dort auch anprobieren, weil das Wichtigste beim Schuh ist einfach die gute Passform. Ja. Also es bringt nichts, sich bei uns den Testsieger zu kaufen, wenn der nachher schlecht sitzt. Dann hat man auch nichts davon. Und je ambitionierter die Tour, also für eine Küstenwanderung brauche ich einen weniger stabilen Schuh, wenn ich jetzt einen anspruchsvollen Mittelgebirgswanderweg gehe und wenn ich natürlich in den Alpen über 2000 Meter unterwegs bin, wo es total steinig und geröllig ist, da brauche ich echt einen stabilen Schuh mit einer festen Sohle. Weil gerade das Gestein im Gebirge halt, das walkt die Sohle durch, das schneidet rein und wenn ich da mit einer zu weichen Sohle unterwegs bin, dann kann ich den Schuh innerhalb von einem Jahr letzten Endes auch kaputt machen. Was ja schade wäre, weil ein guter Wanderschuh, der kostet halt schon 150, 160 Euro.
Und der durchschnittliche Outdoor-Begeisterte oder der Anfänger wird ja wahrscheinlich erstmal sagen, ich kaufe mir jetzt einen Schuh, der auf möglichst vielen Untergründen funktioniert. Gibt es da eine Kategorie, wo man sagen kann, darauf spreche ich jetzt zum Beispiel im Fachhandel den Verkäufer an, sind das dann die leichten oder die, gibt es da irgendwie einen Namen dafür, eine Kategorie, die sozusagen ein Schuh für alles ist, was natürlich nie richtig funktioniert, aber wenn man es jetzt abstrahieren wollte.
Also ich denke, da kann man sich die Grundregel merken, wer stabile Bänder hat, der kann sich einen Leichtwanderschuh kaufen. Wer mehr Halt braucht, wer merkt, man knickt schnell um, der sollte sich einen stabilen Wanderstiefel zulegen.
Und es gibt da ja auch immer, du hast gesagt, es geht immer noch was. Es kommen auch immer neue Schuhmodelle auf den Markt. Wo siehst du da Bereiche, wo sich das sozusagen der Schuh weiter optimiert wird durch neue Erfindungen? Gibt es da was in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, das hat dem super wichtigen Zubehörteil Schuh nochmal was hinzugefügt, was es vorher so nicht gab?
Also es ist de facto so, dass ich tatsächlich das Gewicht der Schuhe, das ging nach unten und das spielt eine große Rolle. Also britische Forscher haben zum Beispiel festgestellt, als sie Sir Edmund Hillary seine Everest-Expedition vorbereitet haben, dass im Prinzip jedes Gramm, das man am Schuh einspart, das entspricht dem Fünffachen im Rucksack. Also wenn ich jetzt einen Schuh 500 Gramm leichter machen kann, dann sind es beim Paar ein Kilo, sprich 5 Kilo weniger im Rucksack. Und man bewegt sich dann deutlich leichtfüßiger, braucht weniger Energie, man ermüdet schneller, man fühlt sich einfach den ganzen Tag über wohler. Und da hat sich enorm viel getan durch die Entwicklung von neuen Kunststoffen, weil sie gemerkt haben, dass, dass man auch mit Kunstfasermaterialien halt eine gleiche Stabilität wie mit Leder hinbekommen kann. Und dann hat sich zum Teil, das ist mehr bei den leichteren Wanderschuhen, für einfacheres Gelände gibt es eine neue Technik, die nennt sich Gore-Tex Surround. Und da schaffen sie es, dass im Prinzip auch Feuchtigkeit über die Fußsohle entweichen kann.
Ohne dass es undicht wird.
Ohne dass es undicht wird, genau. Das, oft kennt man so den Effekt, dass oben das Fußklima ganz in Ordnung ist, aber irgendwie die, so- die Sohle so heiß wird. Mhm. Und der Effekt, der ist bei dieser neuen, neuen Technik deutlich weniger ausgeprägt.
Frank, du hast gerade die Passform angesprochen und den Sitz eines Schuhs, dass der sehr, sehr wichtig ist. Wie finde ich denn zum richtigen Schuh? Gibt es Grundformen oder wie kann ich mich da an das perfekte Modell herantasten?
Da heißt, probieren geht über studieren. Man merkt wirklich nur, ob ein Schuh passt oder nicht, wenn man ihn anzieht und damit rumläuft. Und mein Tipp ist auch, zum Beispiel ruhig mal zwei Größen zu probieren, die recht nah beieinander liegen. Also wenn ich das Schuhgröße 45 habe, dann ruhig auch mal im Prinzip den Schuh eine halbe Nummer kleiner probieren oder eine halbe Nummer größer. Ich mache oft die Erfahrung im Prinzip, dass wirklich diese halbe Nummer den Unterschied macht, wie zwischen naja, schon in Ordnung und boah, was für ein geiler Schuh. Mhm. Also weil es wirklich darum geht, dass er sich so gut als möglich um den Fuß schmiegt und dann muss auch der Abrollpunkt noch, noch passen und je nach Fußform gibt Leute, die längere Zehen haben, die haben anderen Abrollpunkt wie jemand mit kürzeren Zehen, obwohl sie die gleiche Schuhgröße haben. Auch nicht daran festhalten, dass man schon immer Größe 42 hatte, mhm, weil in der Regel werden unsere Füße im Alter ein bisschen größer und einfach die Spannung vom Fußgewölbe nachlässt und der Fuß sich dann einmal lenkt, aber auch ein bisschen weitet. Mhm. Und wenn der Verkäufer behauptet, das ist normal, dass sich die Ferse im Schuh bewegt, das ist totaler Quatsch. Wenn man einen Schuh findet, der gut passt, dann bewegt die sich nicht. Und dann würde ich auch empfehlen, also wenn man dann das Gefühl hat, man hat einen Schuh gefunden, der jetzt wirklich gut sitzt, dann mindestens so 10 Minuten, 15 Minuten damit im Laden rumlaufen, Treppen steigen, auf die Zehen stehen, ja, abrupt mal schnell laufen, dann abrupt zum Stehen kommen, ob man vorne, vorne anstößt. Manchmal gibt es auch so eine schiefe Ebene, die man runterlaufen kann. Und dann ruhig auch nochmal den Schuh nachschnüren. Ja. Weil am Anfang schnürt man ihn und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, alles warm wird, geschmeidig wird, dann kann man durch das Nachschnüren den einfach noch mal schöner um den Fuß legen.
Weil sich das Material setzt durch die Bewegung oder...
Das ist meine Vermutung. Es gibt da keine wissenschaftlichen Forschungen. Ja. Ist aber spürbar. Und das ist grundsätzlich auch, also ich mache das auf jeder Tour. Nach 10 Minuten, Viertelstunde halte ich an und schnüre den Schuh nochmal neu. Und bei jedem Modell merke ich richtig, wie nochmal ein paar Millimeter gehen und wie der Schuh dann noch besser sitzt.
Und ein Rutschen im Schuh, also wenn der Fuß im Schuh rutscht, das wäre dann sozusagen ein Ausschlusskriterium.
Genau.
Das ist so das, worauf man am, was einfach das Wichtigste ist.
Und genau,
der zu weicher Schaft oder?
Zum Teil oder zu viel Volumen. Manchmal ist auch das Problem, dass ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr hohen Spann habe und der Schuh hat eher wenig Volumen, dann kann ich mit der Schnürung gar nicht so viel Druck aufbauen, dass ich den Schuh richtig um den Fuß legen kann, weil die Schnürsenkel sofort von oben auf den Schuh drücken. Aber das merke ich ja beim Anprobieren. Aber deshalb wirklich anprobieren und nicht nur ein Modell, sondern mehrere Modelle und nicht nur eine Größe, sondern mehrere Größen. Und diese Unterschiede, die wird jeder spüren. Und dann kann man sich für das Modell entscheiden, mit dem man sich am wohlsten fühlt.
Stichwort Zehenfreiheit noch oder Zehenspielraum. Es gibt ja so für den normalen Schuhkauf, also für den Stadt- und Alltagsschuh, so die Regel, ein Daumenbreit sollte Platz sein. Ich habe mal gehört, man sollte bei einem Wanderschuh 1,5 Daumen Platz lassen, da man, wenn man bergab geht, der Fuß mehr nach vorne rutscht. Ist das richtig oder würdest du sagen, das ist eher eine Legende und da gibt es eine bessere Möglichkeit, sich ranzutasten?
Also ich finde die Regel mit dem Daumen, die finde ich sehr gut. Mehr ist immer dann auch das Problem, dass, wenn dann der Schuh so weit über den Fuß rausragt, dann fühlt man sich unsicher. Hängt aber auch ein bisschen vom Modell ab. Mhm. Also ich habe Modelle, da habe ich ein bisschen weniger Platz, andere wieder mehr. Das merkt man aber eben auch beim Probieren. Also wenn ich jetzt einen Schuh im Laden anhab und ich merke, dass ich auch bei einem abrupten Stopp oder bei dem Gehen auf der schiefen Ebene vorne nicht anstoße, weil der Fuß so gut gestützt wird und fixiert ist, dann muss ich den nicht größer nehmen, wenn er sauber abrollt.
Und wenn ich jetzt als Kunde den Schuh mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten ausprobieren soll und dann nach 5 Modellen so langsam die Verkäufer nervös werden, würdest du aber sagen, das müssen die aushalten, weil schließlich geht es darum, dass ich das wichtigste Tool für meine Ausrüstung oder das wichtigste Zubehörteil für meine Ausrüstung brauche?
Genau, das müssen sie aushalten. Es gibt nichts Unangenehmeres, wenn man dann Blasen hat oder wenn der Schuh drückt und scheuert. Ich kann ein Beispiel von meiner Frau erzählen. Die hat sehr kleine Füße und hatte immer das Problem, gute Schuhe zu bekommen. Da hieß dann im Laden, Größe haben wir nicht da, wir können bestellen, muss sie aber nehmen. Und sie war dann ganz glücklich, dass sie mal einen Wanderschuh hatte. Dann haben wir uns kennengelernt und ich habe dann für den ersten Schuhtest ihr einfach mal 10 Paar Schuhe in ihrer Größe mitbestellt. Und davor war es so, dass sie mit ihren Wanderschuhen, ich konnte mit ihr keine schwierigen Wege gehen, weil sie sich so unsicher gefühlt hat. Und dann gab es 2 Modelle in dem Test, die haben mir richtig gut gepasst. Die ist Sachen gegangen in den Bergen, die ist rumgehüpft wie eine Gämse. Ich habe echt gedacht, das war geil, das gibt's nicht. Das war ausgesetztes Gelände, da hätte sie sich vorher nie reingetraut, einfach weil sie gemerkt hat, sie hat die Kontrolle und rutscht nicht im Schuh umher.
Und das kann wahrscheinlich auch ausschlaggebend sein, ob man generell zum Wandern sagt, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Weil oft sind es ja auch die kleinen Ausrüstungsteile, die beim Fahrrad ist es vielleicht der Sattel, beim Wandern ist es vielleicht der Schuh, die einem den Spaß an einer Tour geben oder nehmen können.
Definitiv. Wir haben das zum Teil bei Tests auch schon gehabt. Da haben die Leute nach 2-3 Stunden so schlimme Blasen bekommen, weil der Schuh schlecht gepasst hat, dass sie nicht mehr weiterlaufen konnten. Diese mit schmerzverzerrten Gesicht sind die da gestanden. Und Blasen waren jetzt bei mir, bin ich die meiste Zeit verschont worden, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, weil ich mich tatsächlich an eine Tour erinnern kann. Und da war es dann so, da habe ich auch so schlimme Blasen gekriegt, da habe ich dann meine Trekkingsandalen angezogen. Bin mit 30 Kilo auf dem Rücken durch Klapperschlangengebiet mit den Trekkingsandalen gelaufen, weil ich meine Stiefel nicht mehr anziehen konnte, weil meine Fersen so wehgetan haben.
Das ist quasi ein Super-GAU. Stichwort Anekdoten. Was war dein schlimmstes Outdoor-Erlebnis oder dein schlimmster Materialversager?
Da gibt es einige. Das mit dem eben erwähnten Schuh zum Beispiel, aber auch, wir waren jetzt gerade letztes Wochenende waren wir beim Testen, dann saßen wir abends da, haben gekocht. Plötzlich steht der Gaskocher in Flammen. Und zwar nicht vorne der Kocher, sondern hinten die Kartusche. Wo wir gedacht haben, oh Mann, die fliegt uns jetzt gleich um die Ohren.
Was macht man dann?
Kollege war so geistesgegenwärtig, dass er es tatsächlich noch auspushen konnte. Aber er hat auch gemeint, also wenn es im 4. Versuch nicht geklappt hätte, dann hätte er den Kocher aus dem Zelt rausgeschmissen.
Oder die 3-Lagen-Jacke drüber gelegt und versucht es vorher zu
stellen. Ja, die wird auch ganz schnell in Flammen aufgehen. Ja. Einer von unseren Testern, der hat mal sein komplettes Zelt abgefackelt, also im zu hohen Gras. Man muss sagen, selber schuld. Einen Kocher angezündet hat und dann eine Windböe kam und das Gas entzündet hat. Nach 5 Minuten war von seiner Ausrüstung nur noch ein Klümpchen, schwarzer Klumpen übrig. Sogar das Zeltgestänge ist geschmolzen und die 5000 Euro teure Kameraausrüstung.
Ist geschmolzen.
Ja.
Oh, ja. Vielen Dank bis hierhin, Frank, für das spannende Gespräch. Das war's für heute erstmal. Wenn euch unsere Podcast-Premiere gefallen hat, dann abonniert uns einfach, um keine der kommenden Folgen zu verpassen. Beim nächsten Mal geht es um Trekking und Abenteuer auf einem der schönsten Treks der Welt. Bis dahin findet ihr unser Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder digital unter www.outdoormagazin.com. Natürlich auch bei Facebook und Instagram. Bis dahin, Hauptsache raus.